nur für Abiturienten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abi Expert, dein Podcast für ein 1.0er Abi abseits der Prüfung. Für euch möchten wir zusammen mit verschiedenen Gästen eure Fragen zum Thema Abitur beantworten. Von Abi Motto über Abi Streiche bis hin zum Abi Ball. Alle Themen rund um das bestandene Abitur werdet ihr bei uns finden. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge der Abi-Experten. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was machen nach dem Abitur? Wir haben wieder ein paar gute Tipps für euch und bei mir zu Gast ist heute Nele. Hallo Nele.
Hallo Jakob, schön dich wiederzusehen.
Ja, schön, dass du da bist und vielleicht kannst du unseren Hörern und Hörerinnen erstmal ganz kurz sagen, was gibt es für Möglichkeiten nach dem Abitur?
Ja, um seinen Lebensweg nach dem Abitur zu gestalten, hat man eine große Auswahl an Möglichkeiten. Zum einen gehört dazu natürlich das Studium, also dass man ein Studium beginnt an einer Hochschule oder einer Universität. Dann kann man eine Ausbildung machen, um in einen Beruf zu starten, einen Beruf zu erlernen. Man kann ein Praktikum machen, man kann ins Ausland gehen, aus verschiedenen Gründen. Da gehe ich natürlich später noch drauf ein. Dann gibt es natürlich den Freiwilligendienst und den Plan B.
Okay, cool. Dann haben wir ja schon mal einen kleinen Überblick oder auch ihr, wie unsere Folge aufgebaut sein wird. Und wir möchten gerne mit dem ersten starten, das Studium. Was hast du da für Tipps, Nele?
Genau, also beim Studium geht es natürlich erstmal darum, dass man aus einer riesengroßen Auswahl an Studienplätzen, an Studiengängen auswählen muss, was interessiert mich, was möchte ich vielleicht später machen und somit muss man entscheiden, welchen Studiengang werde ich antreten. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, dies herauszufinden. Also man kann Tests machen, dafür gibt es Internetseiten mit Fragebögen und da kann man dann verschiedene Angaben machen, die gefragt werden und daraus wird dann ermittelt, was zu deinen angegebenen Präferenzen passen würde.
Ja, da kommen natürlich auch immer sehr lustige Sachen teilweise raus, die man sich gar nicht vorstellen kann.
Genau.
Aber ich denke, für einen ersten Überblick ist das schon mal gut.
Genau, sowas ist super für den ersten Eindruck, auch zu schauen, okay, was für Möglichkeiten habe ich überhaupt, weil es gibt, glaube ich, auch sehr viele Studiengänge, die man so gar nicht kennt. Und vielleicht kommt man da ja auch auf neue Wege. Dann gibt es Guides. Also dazu kann man zum Beispiel Zeitschriften zählen. Zum Beispiel gibt es da den Zeitstudienführer oder auch Online-Angebote. Häufig kosten diese Möglichkeiten ein wenig Geld, aber natürlich ist da auch eine gute Literatur drin, mit der man sich vielleicht vorbereiten kann oder auch sich orientieren kann. Dann gibt es die Studienberatung, die wird von Hochschulen und Universitäten angeboten. Das heißt, man kann sich dort einen Termin machen und sich beraten lassen. Dort wird natürlich auch auf die Präferenzen, Wünsche und Anliegen eingegangen und da wird dann auch ein Bild erstellt, was deine Möglichkeiten sind für die Angaben, die du gemacht hast. Des Weiteren kann man sich auf ein Stipendium bewerben. Da geht es dann darum, dass man vielleicht Studiengänge studieren will, die normalerweise an vielleicht privaten Universitäten oder Hochschulen angeboten werden, die vielleicht einfach zu teuer sind. Dafür sind natürlich gute Noten vorausgesetzt und auch andere Voraussetzungen werden da häufig gestellt. Genau, da muss man dann einfach schauen, was man möchte und ob man das erfüllen kann. Und dann gibt es häufig die Bewerbung im Internet, dass man das dann einfach da ausfüllen kann und den Antrag dann abschicken kann.
Genau, ich glaube, bei so Stipendien spielt auch immer das soziale Engagement noch eine Rolle.
Genau, das ist häufig auch wichtig, dass man sich irgendwo freiwillig engagiert und einfach schon ein paar Sachen aufweisen kann.
Ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele verschiedene Möglichkeiten von Stipendien. Da sollte man sich einfach mal informieren, weil das einfach eine gute Möglichkeit ist, um sein Studium zu finanzieren.
Ja, das ist richtig. Zu guter Letzt haben wir dann noch das duale Studium. Da geht es einfach darum, dass man einen Teil seines Studiums im Betrieb schon direkt verbringt und den anderen Teil halt einfach ganz normal wie ein Studium. Das ist einfach eine super Möglichkeit, um auch schon direkt in der Praxis Erfahrung zu sammeln während des Studiums. Hier ist es wieder so, dass häufig gute Noten vorausgesetzt sind. Man muss sich dann meistens direkt im Betrieb bewerben. Und genau, dann kann man sich somit auch schon aussuchen, wo man das duale Studium machen möchte, also welchen Betrieb man auswählen möchte.
Ja, aus meiner Sicht ist auch ein duales Studium international sehr hoch angesehen. Man muss sich nur im Klaren sein, dass es natürlich für die Karriere eventuell sehr gut ist, aber man einfach sehr viel arbeitet, das Studium noch zusätzlich hat und dadurch nicht so ein richtiges Studentenleben hat. Also wenn einem das wichtig ist, dann sollte man lieber ein normales Studium
wählen. Das stimmt. Also ist schon mit einem hohen Aufwand verbunden, weil man einfach diese doppelte Belastung, sage ich mal, hat. in dem man halt normal arbeitet in dem Betrieb und gleichzeitig das Studium verfolgt. Das heißt, häufig kann es dann natürlich auch sein, dass man am Wochenende was machen muss.
Ja, genau. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Also wir sind jetzt schon ein bisschen beim Beruf, Betrieb angekommen und kommen jetzt quasi zu der Ausbildung.
Genau, man kann auch ganz klassisch eine Ausbildung nach der Schule machen, nach dem Abitur. Hier gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man an eine Ausbildung kommt oder wie man sich überhaupt erstmal informieren kann darüber, welche Möglichkeiten man hat. Ganz klassisch die Beratung. Hier gibt es Coaches oder Institute, die Beratungen zum Thema Ausbildung machen und verschiedene Coachings geben. Häufig kostet dies natürlich Geld, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein kleiner Betrag, den man in Kauf nehmen kann.
Ja, an der Stelle habe ich noch einen kleinen Tipp. Und zwar bietet die Bundesagentur für Arbeit eine kostenlose Beratung an, gerade für den Bereich Ausbildung und die Vermittlung von Ausbildungsplätzen. Also da lohnt es sich wirklich mal, einen Termin zu machen und sich das einfach mal anzuhören. Und man kriegt dann über das Internet quasi immer wieder Angebote per Mail geschickt mit möglichsten Ausbildungsplätzen, bei denen man sich dann bewerben kann.
Ja, das hört sich doch super an. Auch hier kann ich wieder darauf hinweisen, dass es im Internet Tests gibt, also Internetseiten mit Fragebögen, die man ausfüllen kann, wo wieder ja bestimmte Bereiche, in die man gehen kann oder auch spezifische Ausbildungsplätze vorgeschlagen werden, wo man sich natürlich wieder so ein Gesamtbild machen kann, in welche Richtung könnte es gehen, was interessiert mich, was passt zu meinen Präferenzen. Dann hat man natürlich noch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel während des Abiturs schon einen Minijob hatte, einen Schülerjob, dass man in diesem Betrieb, wenn es einem natürlich vorausgesetzt da gefallen hat, eine Ausbildung zu starten. Und dadurch hat man natürlich schon so einen einfacheren Einstieg in die Ausbildung, weil man sich schon ein bisschen auskennt.
Ja, und der Arbeitgeber einen auch schon kennt.
Genau, das ist vielleicht eine etwas entspanntere Atmosphäre dann. Dann kann man natürlich auch auf Messen gehen. Es gibt Messen, die Ausbildungsberufe vorstellen. Natürlich werden da auch Studiengänge vorgestellt. Und da kann ich zum Beispiel die Vocatium empfehlen. Denn diese findet in sehr vielen verschiedenen Städten statt. Das heißt, es ist auf jeden Fall deutschlandweit abgedeckt. Somit kann jeder Schüler nach der Schule oder auch schon während des Abiturs sich dort informieren, um dann vielleicht nach den Sommerferien, nach den letzten Sommerferien oder auch nicht, ja, einen Ausbildungsberuf anzufangen.
Okay, sehr gut. Damit haben wir den Punkt Ausbildung auch schon abgehakt und kommen zu dem Punkt, der eigentlich für diejenigen ist, die noch gar nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, das Praktikum.
Genau. Das Praktikum ist eigentlich, wie du schon gesagt hast, immer eine sehr gute Möglichkeit, wenn man sich noch nicht sicher ist, in welchen Bereich man gehen möchte. Und dort kann man sich dann sehr gut einige Sachen anschauen, denn das Praktikum ist ja freiwillig und dadurch kann man auch verschiedene Praktika machen, das heißt über verschiedene Zeiträume. Natürlich kommt es manchmal auch auf den Betrieb an, denn manche Betriebe haben natürlich eine Mindestanzahl an Wochen, die ein Praktikum gehen soll, aber das ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Ist es häufig bis 3 Monate so ein freiwilliges Praktikum, kann natürlich auch verlängert werden oder auch kürzer sein. Häufig ist es so, dass es bei einem Praktikum kein Entgelt gibt. Das heißt, man wird nicht bezahlt für seine Arbeit. Deswegen ist es ja auch ein freiwilliges Praktikum.
Ja, an der Stelle nochmal ein kleiner Tipp von meiner Seite. Es ist durchaus sinnvoll, das Praktikum dann auch in einem Bereich zu machen, wo man später arbeiten möchte oder in einem Betrieb zu machen, wo man dann später im Anschluss die Ausbildung oder das duale Studium eventuell machen möchte.
Auf jeden Fall.
Genau, so viel dazu. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit zum Praktikum im Ausland.
Genau, man kann zum Praktikum auch ins Ausland gehen. Da ist es natürlich so, dass man beachten sollte, dass da Kosten auf einen zukommen. Da geht es zum Beispiel darum, dass man sich eine Unterkunft suchen muss, soweit die Praktikumseinrichtung das nicht stellt. Man muss natürlich in das jeweilige Land kommen, sei es mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Flugzeug. Und dann geht es noch darum, überhaupt den Praktikumsplatz zu finden. Natürlich gibt es hier wieder Online-Portale, auf denen man ganz easy suchen kann. Das ist echt super. Es gibt aber auch Agenturen, die Praktikumsplätze vermitteln. Die nehmen häufig eine Gebühr, aber da hat man auf jeden Fall viele Möglichkeiten, sei es kostenlos oder mit einem kleinen Aufschlag, um einen passenden Praktikumsplatz zu finden.
Okay, ja, so ein Auslandspraktikum ist natürlich immer sehr gut im Lebenslauf.
Auf jeden Fall. Auslandserfahrungen sind sehr wichtig, vor allem auch, wenn es um die Sprache geht. Vielleicht ist der Praktikumsplatz dann auch in englischer Sprache oder vielleicht auch andere Sprachen und das macht sich auf jeden Fall super im Lebenslauf.
Ja, genau, da kommen wir quasi schon fließend in das nächste Thema. Es gibt ja auch noch andere Optionen, ins Ausland zu gehen.
Genau, da haben wir euch mal 3 Stück rausgesucht. Und zwar zum einen Work and Travel. Das kennt wahrscheinlich jeder. Also man verbindet sozusagen das Reisen mit dem Arbeiten im selben Land. Dadurch kann man sich dann das Reisen finanzieren und hat natürlich auch noch ein paar Erfahrungen, ja, auch mit einer anderen Sprache zu arbeiten. Da gibt es die Möglichkeit, dass man das Ganze komplett selber organisiert. Das heißt, man bucht sich den Flug, man guckt nach Unterkünften und nach Jobs oder man verlässt sich dort auf eine Agentur und bucht das Ganze über eine Agentur. Natürlich kostet das mit einer Agentur Geld oder sagen wir mal, die Agentur kostet Geld. Das heißt, man muss vielleicht mit ein bisschen mehr Kosten rechnen, als wenn man es selbst organisiert. Aber es gibt ja immer Leute, die vielleicht sehr gerne planen und das alles selber im Griff haben wollen oder die sich gerne darauf verlassen, dass jemand dahinter steht und das mit ihm plant. Deswegen hat man da auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Dann habt ihr die Möglichkeit, ein Au-pair-Jahr zu machen. Das kann man auch über verschiedene Zeiträume machen. Ich glaube, der geringste Zeitraum wären 3 oder 6 Monate. Und dann kann man das natürlich ausweiten auf ein Jahr. Und wenn es dann sehr gut gefällt, gibt es die Möglichkeit, das noch auf 1,5 bis 2 Jahre auszuweiten. Hier gibt es genau wie beim Work and Travel wieder die Möglichkeit, das Ganze selber zu organisieren und sich eine Gastfamilie zu suchen. Auch hier gibt es Portale im Internet, die das anbieten, wo sich dann die Gastfamilie anmelden kann und die zukünftigen Au-pairs und sich dann untereinander sozusagen suchen können. Oder man verlässt sich wieder auf eine Agentur, bei der man natürlich wieder eine Gebühr zahlt, aber einfach dann auf der sicheren Seite ist, dass auch wenn zum Beispiel erstmal in der Gastfamilie nicht so gut läuft, dass man immer einen Ansprechpartner hat.
Ja, auch im Ausland dann halt, wenn man dann vor Ort ist.
Genau, man hat Partner, man hat auch Treffen mit den anderen Au-pairs. Ja. Da sind immer ganz viele coole Sachen organisiert. Man muss hier natürlich auch dazu sagen, dass das Au-pair-Jahr häufig von Mädchen angenommen wird und seltener von Jungs durchgeführt wird. Aber vielleicht ändert sich das ja auch noch.
Ja, das kann natürlich sein. Okay, was hast du noch für uns?
Genau, meine letzte Möglichkeit im Ausland wäre jetzt zum Beispiel Reiseleiter zu werden. Mhm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche Art von Reiseleiter man wird, weil es natürlich auch verschiedene Arten von Reisen gibt. Also man kann natürlich Reiseleiter bei Partyreisen werden, man kann aber auch Reiseleiter bei Städtereisen werden. Da hat man auf jeden Fall viele Möglichkeiten, sich auszuleben. Und ja, eine Reiseleitertätigkeit ist natürlich auch sehr gut für die Sprachkenntnisse. Natürlich kann man auch deutsche Gäste begleiten, aber häufig ist es so, dass man auf jeden Fall seine englischen Sprachkenntnisse mit einbringen kann oder vielleicht auch weitere Sprachen.
Ja, genau. Auch hier ist es wieder sinnvoll, wenn man zum Beispiel plant, später in dem Bereich Tourismus zu arbeiten oder zu studieren, lohnt sich auf jeden Fall eine Auslandserfahrung in diesem Bereich.
Auf jeden Fall, weil Reiseleiter ist nicht einfach nur Reisen begleiten, sondern man lernt auch viel Hintergrundwissen über den Tourismus. Und das ist auf jeden Fall eine gute Chance, um sich auf diesen Beruf vorzubereiten.
Heute möchte ich euch gerne Hauke vorstellen. Er ist Versicherungsmakler und unser heutiger Sponsor. Als Versicherungsmakler findet er die besten Versicherungsverträge, die zu deinem Profil passen. Er verfügt über ein breit gefächertes Angebot von verschiedenen Anbietern. Hauke berät dich dabei, welche Versicherungen du für deinen weiteren Lebensweg nach dem Abitur benötigst. Für eine Beratung steht Hauke dir über WhatsApp unter 015255920867 persönlich zur Verfügung. Den nächsten Bereich, den wir euch vorstellen möchten, ist der Freiwilligendienst, der in den letzten Jahren auch irgendwie immer größer geworden ist. Genau, da gibt es verschiedene Varianten. Vielleicht kannst du die einmal kurz erläutern.
Genau, ich habe mir jetzt mal 3 rausgesucht. Und zwar einmal den BSD, also den Bundesfreiwilligendienst, das FSJ, also das Freiwillige Soziale Jahr und das FÖJ, das Freiwillige Ökologische Jahr. Mhm. Ich glaube, das sind so die 3, die am beliebtesten sind und am häufigsten genutzt werden. Und gerne würde ich jetzt hier einmal auf die Gemeinsamkeiten eingehen. Und zwar ist es so, dass alle 3 meistens eine Dauer von 6 bis 18 Monaten haben. Es kommt da ein bisschen auf den Betrieb an, in dem man das macht und auch auf die Präferenzen, wie lange man es machen möchte. Deswegen einfach eine Dauer von 6 bis 18 Monaten. In Ausnahmefällen kann es auch mal 2 Jahre gehen, aber das ist eher selten. Der Beginn ist normalerweise Anfang September jeden Jahres. Mhm. Das heißt, es ist genau wie eine Ausbildung, die fängt jedes Jahr wieder von neuem an und man arbeitet dann in Vollzeit. Das heißt, man hat einen Betrieb, in dem man wirklich seinem Job dann nachgeht. Bei den Freiwilligendiensten ist es so, dass man ein Taschengeld bekommt, also nicht wie beim Praktikum gar keine Bezahlung, aber auch natürlich keine Bezahlung wie in der Ausbildung. Und das Taschengeld kann momentan bis maximal 350 Euro pro Monat liegen. Okay. Kann natürlich von Unternehmen zu Unternehmen schwanken.
Genau, hierzu ist noch zu sagen, dass neben dem Taschengeld dann oftmals zum Beispiel eine Wohnung angeboten wird, die dann mit dabei ist. Also dafür muss dann nicht extra bezahlt werden. Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
Genau, denn häufig zieht man für den Freiwilligendienst in Unternehmen oder Einrichtungen Einrichtung natürlich weiter auch vom Wohnort weg. Daher ist das ein sehr gutes Angebot der Einrichtung. Des Weiteren will ich darauf hinweisen, dass dieser Freiwilligendienst nicht nur aus der Arbeit in der Einrichtung oder in dem Unternehmen besteht, sondern dass man auch Seminartage hat. Also das sind Bildungstage, die von bestimmten Trägern geführt werden und nicht dann von der Einrichtung selber. Und da kommen dann viele verschiedene Freiwillige zusammen und verbringen dann diese Bildungstage zusammen. Und die Anzahl der Bildungstage beschränkt sich auf 25. Die werden aber auf verschiedene Seminare aufgeteilt. Also diese 25 Tage finden nicht direkt hintereinander statt.
Was sind denn weitere Vorteile?
Ein weiterer Vorteil des Freiwilligendienstes ist, dass dir diese Arbeitszeit, die du dort verbringst in dem Freiwilligendienst, als Wartesemester angerechnet wird. Das heißt, wenn du auf einen Studienplatz wartest oder gern einen begehrten Studienplatz hättest, hast du auf jeden Fall ein oder zwei Wartesemester sicher.
Okay.
Dann ist es so, dass viele Hochschulen Vorteile für Absolventen vom BFD, FSJ oder FÖJ anbieten. Da kann man sich dann an der jeweiligen Hochschule oder bei dem jeweiligen Studiengang informieren und kann sich dann die Möglichkeiten anschauen. Also für manche Studiengänge braucht man ein Vorpraktikum oder Vorerfahrung und das kann dafür dann auch angerechnet werden. Dann ist es so, dass der Anspruch auf das Kindergeld, auf Waisenrente oder auf Wohngeld zum Beispiel bestehen bleibt und das somit weiterhin für euch gesichert ist.
Außerdem ist es so, wenn man später dann über 25 ist und eigentlich keinen Anspruch mehr auf Kindergeld hat, dass man das dann, wenn man ein FSJ oder eben BFD gemacht hat, dann noch ein Jahr länger Anspruch auf Kindergeld hat.
Ja, das ist ja super. Danke für den Tipp.
Sehr gerne.
Dann ist es außerdem so, dass die Sozialversicherungsbeiträge von den Einsatzstellen übernommen werden, was natürlich auch ein großer Vorteil ist. Und zu guter Letzt haben wir ja schon das mit der Unterkunft angesprochen. Das heißt, dass sie teilweise gestellt werden und man sich darum nicht kümmern muss.
Genau, auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt. Kann man das FSJ denn auch im Ausland machen?
Die Möglichkeit, das FSJ im Ausland zu machen, besteht auf jeden Fall. Da kann man sich dann sehr gut im Internet darüber informieren, was da so möglich ist und dann den jeweiligen Auslandsaufenthalt planen.
Ja, vielen Dank, Nele, das war unsere erste Zusammenfassung der verschiedenen Möglichkeiten, die es so gibt.
Genau.
Also so die gängigsten. Es gibt natürlich immer noch verschiedene Varianten. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich dann noch die Finanzierung. Wie finanziere ich das Studium? Wie finanziere ich mich neben der Ausbildung, wenn ich nur eine geringe Vergütung kriege? Darauf möchten wir jetzt eingehen. Also Nele, was gibt es für Möglichkeiten?
In Sachen Finanzen kann ich auf verschiedene Möglichkeiten eingehen. Ich werde diese ein bisschen aufteilen. Zunächst einmal werde ich euch etwas über die Staatshilfen erklären. Zum einen gibt es dann natürlich das BAföG. Das kennt wahrscheinlich jeder. Das ist das Bundesausbildungsförderungsgesetz und das ist primär für Studierende angedacht, kann aber zum Beispiel in Ausnahmen auch für Praktikanten verwendet werden.
Genau, dazu kann ich ja noch mal ganz kurz was sagen. Also das BAföG setzt sich aus verschiedenen Kriterien zusammen. Es geht da einmal darum, wie viel verdienen die Eltern, was machen die Geschwister und hat man noch irgendwelche Ersparnisse. Es gibt aber im Internet einen BAföG-Berechner, also das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren und es gibt auch an jeder Universität eine Beratung für BAföG. Ich empfehle auf jeden Fall jedem Studenten zu Beginn einmal auf jeden Fall einen Antrag zu probieren. Das kann nie schaden und man kann immer, auch wenn es nur geringe Beträge sind, man wird dann zum Beispiel von der GEZ befreit. Das sind weitere Kosten, die man einsparen kann. Also ich empfehle das jedem Studenten zumindest mal auszuprobieren.
Genau, Krankenkassenbeiträge werden auch bezuschusst.
Genau,
das heißt, hat auf jeden Fall viele Vorteile.
Ja.
Na, des Weiteren kann man noch auf das BAB eingehen. Das ist die Berufsausbildungsbeihilfe. Das ist eigentlich das Gleiche wie das BAföG, nur für Azubis.
Genau, und hier ist ganz wichtig, beim BAföG muss man ja dann letztendlich die Hälfte zurückzahlen. Da gibt es dann auch nochmal verschiedene Kriterien. Das kann man sich dann aber bei Gelegenheit angucken. Die Berufsausbildungsbeihilfe hingegen muss nicht zurückgezahlt werden.
Okay, das heißt, man bekommt den kompletten Betrag ausgezahlt und muss sich hinterher keine Sorgen mehr machen, dass irgendwas zurückgezahlt werden muss.
Genau, der fällt natürlich etwas geringer aus als beim BAföG, weil man halt in einer Ausbildung natürlich auch noch eine Vergütung hat.
Dann kann man auf einen Bildungskredit zurückgreifen. Da gibt es ein Kreditvolumen von 1.000 bis 7.200 Euro. Also in dem Zwischenraum kann man einen Bildungskredit aufnehmen. Und dann geht es darum, dass es bis zu 24 Monatsraten sind und die sind in Höhe von 100 bis 300 Euro pro Monat.
Okay. Okay, auf jeden Fall auch eine gute Variante. Dann gibt es noch ein europäisches Programm und das ist Erasmus. Was kann man dazu sagen?
Genau, Erasmus ist der Austausch von Studierenden. Das heißt, man macht ein Auslandssemester oder ein Auslandspraktikum oder andersrum, Studenten oder Praktikanten aus anderen Ländern in der EU kommen nach Deutschland und machen das dann in Deutschland. Und da gibt es dann eine Förderung. Und diese Förderung kann monatlich bis zu 500 Euro beim Studium sein und bis zu 700 Euro beim Praktikum. Da ist es dann so, dass das in verschiedene Ländergruppen unterteilt ist. Und je nachdem, in welchem Land man das dann abhält, bekommt man dann eine Finanzierung.
Muss man das dann zurückzahlen?
Beim Erasmus ist es ähnlich wie beim BAB. Da muss nichts zurückgezahlt werden. Das heißt, man bekommt die Förderung. Es ist so, dass man vor dem Auslandsaufenthalt 80% ausgezahlt bekommt und nach dem Aufenthalt bekommt man dann die restlichen 20% ausgezahlt, nachdem man ein paar Kriterien erfüllt hat.
Das sind ja auf jeden Fall eine Reihe von verschiedenen Staatshilfen zur Finanzierung.
Auf jeden Fall, da hat man einige Möglichkeiten.
Wir hatten ja anfangs schon mal darüber gesprochen, dass es auch Stipendien gibt. Das spielt hier natürlich auch wieder eine Rolle. Da muss man sich dann einfach mal informieren. Es gibt teilweise Stipendien, die nur für bestimmte Studiengänge sind oder so. Das ist wirklich ein sehr, sehr breites Feld. Da einfach mal im Internet recherchieren, was da die Bedingungen sind. Was gilt es denn nach dem Abitur dann noch bei der Finanzierung zu beachten?
Ja, da kann man auf jeden Fall auf das Kindergeld eingehen. Das kennt ja wahrscheinlich jeder. Und zwar bekommt man das Kindergeld bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres.
Mhm.
Da gibt es einige Ausnahmen. Zum Beispiel ist es eigentlich vorbei, die Kindergeldauszahlung, sobald die Erstausbildung abgeschlossen ist. Also wenn du deine erste Ausbildung abgeschlossen hast oder dein erstes Studium, den Bachelor erreicht hast. Da gibt es aber dann, wie gesagt, Ausnahmen, dass man das Kindergeld noch weiter erhalten kann. Da muss man sich aber dann in dem jeweiligen Fall informieren, was da möglich ist.
Und wie gesagt, wenn man zum Beispiel ein FSJ gemacht hat, kann es gut sein, dass man auch noch bis zum 26. Lebensjahr, wenn man noch im Studium ist, Kindergeld bekommen kann.
Dann möchte ich zu guter Letzt noch auf die Steuererklärung eingehen, denn viele haben sich da noch gar nicht drüber informiert, aber die lohnt sich eigentlich immer. Und da gibt es verschiedene Internetseiten oder Apps für, in denen man super easy die Steuererklärung machen kann. Das geht super schnell und man kann sich da echt nochmal einiges an Geld wiederholen. Man kann das Ganze natürlich auch über einen Steuerberater machen. Da kann man sich bei seinen Eltern informieren, bei wem die vielleicht sind und ob sie da zufrieden sind. Da muss man natürlich dann wieder darauf achten, dass die Steuererklärung dort Geld kostet.
Genau, aber gerade wenn man auch einen Nebenjob hat neben dem Studium, lohnt sich auf jeden Fall eine Steuererklärung. Oder auch wenn man dann in den Beruf einsteigt, spielt auf jeden Fall das Studium noch eine Rolle. Auch bei der Steuererklärung, deshalb auf jeden Fall bei Berufseinstieg oder am Ende des Studiums am besten schon vorher eine Steuererklärung machen. Heute möchte ich euch gerne Hauke vorstellen. Er ist Versicherungsmakler und unser heutiger Sponsor. Als Versicherungsmakler findet er die besten Versicherungsverträge, die zu deinem Profil passen. Er verfügt über ein breit gefächertes Angebot von verschiedenen Anbietern. Hauke berät dich dabei, welche Versicherungen du für deinen weiteren Lebensweg nach dem Abitur benötigst. Für eine Beratung steht Hauke dir über WhatsApp unter 015255920867 persönlich zur Verfügung. Alternativ zu den Standardsachen von Ausbildung und Studium haben wir uns auch noch ein paar andere Sachen überlegt. Dafür ist jetzt Felix bei mir. Hallo Felix.
Hallo Jakob.
Und ja, lass uns doch direkt starten. Was gibt es für Plan Bs?
Ja, sehr gerne. Es gibt natürlich nicht nur die Standardmöglichkeiten. Jedem Menschen ist selbst überlassen, was er mit seinem Leben anfangen möchte und was er gerne tun möchte. So haben wir uns die Kategorie Plan B überlegt. Wer jetzt sich nicht angesprochen fühlt, sowohl von Ausbildung als auch von Studium, der könnte sich überlegen, Influencer zu werden. Es ist natürlich von Vorteil, wenn man schon frühzeitig damit beginnt, Produktplatzierung zu machen, was auch immer irgendwie einen Influencer ausmacht.
Am besten schon während der Schulzeit anfangen.
Ja, denke ich auch. Wir wollen es jetzt einfach mal aufführen, weil es ja durchaus auch ein funktionierendes Geschäftsmodell sein kann. Es gibt den sogenannten Netzwerkvertrieb, Network Marketing. Man vertreibt quasi Produkte als Empfehlung. Bekannte Network Marketings sind beispielsweise Tupperware, Fitnessprodukte, irgendwelche Proteinshakes, Gesundheits-Beauty, irgendwelche Produkte. Das funktioniert ganz gut. Ist nicht jedermanns Sache, so dieser Direktvertrieb bzw. Netzwerkvertrieb. Wollten wir einfach nochmal kurz mit aufführen, weil es ja durchaus auch ein funktionierendes Geschäftsmodell sein kann. Man kann sich natürlich auch überlegen, Aussteiger zu werden. Spricht vielleicht jetzt nicht so sehr unsere Hörerschaft an, aber es ist durchaus eine Möglichkeit. Oder, und darauf wollte ich jetzt nochmal genauer eingehen, die Selbstständigkeit bzw. Gründung. Wenn du jetzt nach dem Abi ein gesichertes Einkommen hast bzw. bei deinen Eltern wohnst und nicht viel Kapital benötigst, kannst du dir überlegen, ob du vielleicht den Schritt in die Selbstständigkeit bzw. in die Gründung eines eigenen Startups investierst. Dazu ist es erstmal wichtig, dass du dir ein Geschäftskonzept entwickelst. Ja, also welches Problem löst du und wie löst du dieses Problem? Das sind immer die fundamentalen Fragen. So, man kann alles machen, man kann alles revolutionieren. Es geht nicht immer darum, die beste Idee zu entwickeln. Es geht nicht darum, der Erste zu sein. Es geht darum, derjenige zu sein, der es am besten macht. Deswegen Geschäftskonzept ist super wichtig. Dann das Geschäftsmodell. Also wie skalierst du dein Modell? Wie monetarisierst du? Wie verdienst du Geld? Das sind Fragen, Fragen, mit denen man sich schon zu Beginn beschäftigen sollte. Dann ist es hinterher einfacher, ein funktionierendes Geschäftsmodell zu entwickeln. Also wenn man sich schon von Anfang an vielleicht mit einem Businessplan damit beschäftigt. Dann ist natürlich das Team super wichtig. Du als Gründer stehst zu Beginn deines Projektes natürlich alleine da, solltest du aber möglichst viele Personen suchen, die dich unterstützen. Du kannst ein Team aufbauen. Im besten Fall hast du jemanden, der sich mit Finanzen auskennt, noch jemanden, der sich mit Computersoftware auskennt. Vielleicht fangt ihr erstmal an, eine WordPress-Seite zu programmieren. Für die meisten ambitionierten IT-Experten ist das noch relativ simpel und überschaubar. Dann ist die Frage, wie ist dein Markt aufgestellt? Hast du eine spitze Zielgruppe oder sprichst du eine sehr breite Masse an? Gibt es potenzielle Wettbewerber? Hier gibt es natürlich viel Recherchearbeit zu erledigen. Für dich nochmal ein Tipp, wenn es gar keine Konkurrenz gibt, dann ist wahrscheinlich auch gar kein Markt da. Du solltest also wirklich darauf schauen, dass es vielleicht ein, zwei Wettbewerber, die jetzt nicht vielleicht in der direkten, aber indirekten Konkurrenz zu deinem Produkt oder zu deiner Dienstleistung stehen. Und dann musst du deine eigenen USPs rausarbeiten. Was sind deine Alleinstellungsmerkmale? Wie differenzierst du diese? Mit den sogenannten KPIs solltest du dich außerdem auch noch beschäftigen. Hier ist es vielleicht ratsam, sich einige Podcasts anzuhören oder Websites durchzulesen, die sich mit genau diesen Themen beschäftigen. In den Themenbereichen Startup und Grown-Up gibt es sehr viel Angebot. Also KPIs, die Key Performance Indicators, also zum Beispiel Umsatz, Kunden, User und so weiter. Da gibt es viele Zahlen, mit denen man sich auseinandersetzen müsste und vor allem eben diese englischen Begriffe, um dann nicht durcheinander zu
kommen. Klar, ja.
So, Vertrieb neben der IT ist, denke ich, zumindest nach meiner Auffassung, der Vertrieb der wichtigste Kanal, der bespielt werden muss. Wie erreichst du deine Kunden? Was für eine Marge hast du? Funktioniert das automatisiert? Verkaufst du von Business to Business, von Business to Consumer? Das muss jeder für sich selber herausfinden, wie das Vertriebsmodell funktioniert. Zu guter Letzt, das sollten wir hier nicht vergessen, jede Gründungsidee bedarf Kapital, fast jede, da nicht jedes Geschäftsmodell von Anfang an direkt monetarisiert werden kann und somit eben auch Geld benötigt wird. Eine Möglichkeit wäre, sich mit seiner guten Geschäftsidee an einen Business Angel zu wenden, zu Geldgebern, Investoren, vielleicht auch aus der Familie oder eben bereitwillige Gründer, die auch gerne ihr hart erspartes Taschengeld irgendwie in dieses Startup, in diese Idee stecken möchten.
Sehr gut, ich denke, wir konnten ein paar Ideen geben. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt schon eine Idee, wie er sein Geschäft gerne gestalten möchte. Dann kommen wir noch zu einem wichtigen Thema, die Versicherung. Und zwar, welche Versicherungen nach dem Abi wichtig sind. Ja, Felix, was ist deiner Meinung nach wichtig?
Bezüglich der Versicherung kann ich nur meine eigene Empfehlung aussprechen. Ich denke, wer sich diesbezüglich mit seinem Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler seiner Wahl auseinandersetzt, dem werden noch weitere Versicherungsprodukte empfohlen. Ich beziehe mich jetzt hier in meiner Empfehlung ausschließlich auf meine persönliche. Deshalb möchte ich beginnen mit der sogenannten Haftpflichtversicherung. Also es geht dann darum, wenn du jetzt einen Schaden verursachst, wie kommst du dafür auf? Und gerade zu Beginn deiner beruflichen Laufbahn hast du vielleicht noch nicht die finanziellen Mittel, um für etwaige Schäden selbst aufzukommen. Deshalb ist so eine Versicherung wichtig. Mhm. Oftmals bist du als angehender Student, Auszubildender, was auch immer, noch über deine Eltern mitversichert. Das hat mit dem Haushalt zu tun. Frag da nochmal bei deinen Eltern nach oder direkt bei der Versicherung. Ansonsten schließ selber eine ab. Das sind so Kosten von 60 bis 80 Euro im Jahr, je nachdem, wie umfangreich diese Versicherung dann eben ist und welche Schäden mit abgedeckt sind. Die zweite Versicherung in dieser Auflistung ist die Krankenversicherung. Bis zum Abschluss der Erstausbildung beziehungsweise bis zum einschließlich 25. Lebensjahr bist du in der gesetzlichen Krankenversicherung deiner Eltern mitversichert. Sollten diese beiden Kriterien nicht auf dich zutreffen, so solltest du dich um deine eigene Krankenversicherung kümmern. Entweder du übernimmst die deiner Eltern oder du suchst dir einen eigenen Anbieter raus. Hierfür ist es dann sinnvoll, sich an einen Versicherungsmakler oder Vertreter seiner Wahl zu wenden. Und die dritte Empfehlung im Bunde ist die sogenannte Berufsunfähigkeitsversicherung. Für eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt man zwischen 30 und 50 Euro im Monat. Sinnvoll ist der Abschluss mit dem Berufseinstieg. So zahlst du geringere Monatsbeiträge und bekommst am Ende mehr für dein Geld.
Super, ich denke, wir haben einige Tipps und Tricks an die Hand gegeben und einen ersten Überblick geschaffen, was nach dem Abitur gemacht werden kann. Jetzt ist es eure Aufgabe, einfach in den jeweiligen Bereichen weiter zu recherchieren. Vielen Dank, Felix, dass du noch dazugekommen bist.
Sehr, sehr gerne.
In der nächsten Folge haben wir Lern- und Prüfungstipps für euch. Also wenn ihr jetzt kurz vor dem Abitur steht oder kurz vor der Lernphase, hört gerne zu. Bis dahin, kommt gut durchs Abi.